Der Markt hat ganz schön gedreht und dadurch entsteht natürlich nochmal viel Druck, das Wachstum zu halten. Und bei NPAL ist offensichtlich eine Ausprägung aus dieser krassen Sales-Orientierung, dass man ab und an mal auf zweifelhafte Vertriebsmethoden zurückgreift.
Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Clausen und heute wollen wir zwei Firmen durchleuchten, die für viele von Ihnen, werte Hörerinnen und Hörer, gleich aus mehreren Gründen interessant und relevant sind. Weil sie nämlich erstens möglicherweise selbst damit liebäugeln, Produkte dieser Firmen zu kaufen. Immerhin bauen diese Firmen auch reichlich Werbedruck auf. Weil es zweitens um das wohl rosarotste, himmelblauste Versprechen geht, das derzeit in der Wirtschaft im Umlauf ist, nämlich Klima retten, dabei viel Geld verdienen und nur Gewinnerinnen und Gewinner hervorbringen. Und drittens, weil genau dieses Versprechen dieser beiden Firmen eben jetzt gehörig ins Wanken gerät. Ich spreche von NPAL und 1,5 Grad. Das sind zwei der derzeit wohl wertvollsten deutschen Startups, die eben deswegen so wertvoll sind, weil sie ihre Geschäftsmodelle auf vor allem einem Megatrend aufbauen, der Energiewende. NPAL und 1,5 Grad verkaufen oder vertreiben Solaranlagen. Es könnte also eigentlich alles sonnig sein. Die Firmengründer geben auch vor, dass alles sonnig sei, aber sie kennen uns. Das ist es nicht, zumindest nicht, wenn man, wie es so unsere Art ist beim Manager Magazin, hinter die Fassade schaut. Wie glanzvoll also ist das Geschäftsmodell der beiden Highflyer NPAL und 1,5 Grad wirklich? Wie groß kann deren Beitrag zur Energiewende überhaupt sein? Und was lässt sich aus den kommunikativen Irrwegen der beiden Gründer lernen? Das Thema unserer heutigen Folge des Podcasts, das Thema lautet also der Sonne zu nah, Absturzgefahr bei den Solarüberfliegern NPAL und 1,5 Grad. Antworten auf diese Fragen hat meine Kollegin Christina Kiriasoglu, eine unserer Tech-Reporterinnen, die in den vergangenen Wochen intensiv zu diesen beiden Firmen recherchiert hat. Guten Morgen, Christina.
Ja, hallo Sven.
Ja, Christina, die beiden Firmen NPAL und 1,5 Grad wollen dafür sorgen, dass deutsche Dächer vor Solaranlagen nur so strotzen. Das ist doch was Gutes, eigentlich, finde ich. Warum konntest du sie nicht einfach in Ruhe ihren Geschäften nachgehen lassen?
Ja gut, also Sven, ich habe jetzt noch nicht mitbekommen, dass unsere neue Redaktionsleitlinie zurücklehnen ist. Wenn ich da was verpasst habe, sag gern Bescheid, dann machen wir uns das Leben ein bisschen einfacher. Ja. Aber also mal im Ernst, was wir üblicherweise tun, ist ja, dass wir uns einfach außergewöhnliche Entwicklungen anschauen. Bei Solar ist es jetzt so, dass letztes Jahr fast alle Start-up-Bereiche abgerauscht sind und die Solarfirmen haben immer noch massives Umsatzwachstum hingelegt. Und das ist ja schon mal per se spannend. Also fängt man an, genau hineinzuschauen, lässt sich da wirklich eine echte Erfolgsgeschichte erzählen. Das wäre ja auch mal schön. Oder stoßen wir auf Probleme oder vielleicht noch Schlimmeres? Also was sich beispielsweise oft zeigt bei so schnell wachsenden Startups, ist, dass sie mit Wachstumsschmerzen zu kämpfen haben. Manchmal werden die dann ganz okay gemanagt und manchmal gerät's halt auch aus dem Ruder. Naja, und da haben wir die Verantwortung, das im Zweifel auch aufzuzeigen, ja, für die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und manchmal sogar die eigenen Investoren.
Ja, und das ist euch wirklich, wenn ich das so sagen darf, bin ein bisschen voreingenommen natürlich, aber exzellent gelungen mit dieser Analyse. Das Interesse unserer Leserinnen und Leser ist ja auch enorm. Der Beitrag war in unserem neuen Tech-Newsletter Tech-Update, ist gut angekommen. Der erscheint immer freitags und der Link ist natürlich in den Shownotes. Lass uns doch für unser Gespräch hier, für unseren Podcast kurz das Fundament legen für alle die diesen Beitrag noch nicht gelesen haben. Was machen NPAL und 1,5 Grad genau?
Ja, gerne. Also NPAL ist damit gestartet, Solaranlagen zu vermieten. Das war sozusagen der Verkaufsgag des Gründers Mario Kohle. Ja, man bezahlt pro Monat weniger, als man eigentlich für Strom zahlt. Natürlich unter der Berücksichtigung von einer ganzen Menge Bedingungen, wie zum Beispiel, dass man E-Auto hat. Aber auf jeden Fall ist es natürlich erstmal eingängig, wenn man sich nur dafür entscheiden muss, im Monat eine kleinere Rate zu zahlen, anstatt jetzt eine fünfstellige Investition zu tätigen. Und dann kam irgendwann Speicher dazu, Ladestellen für E-Autos, zuletzt auch Wärmepumpen, die NPAL jetzt verkauft. Und ja, so ist man dann erstmal nach und nach gewachsen. bis dann die Energiekrise losging und über uns hereinbrach 2022 durch den Ukraine-Krieg. Und ja, dann ging es richtig los, ne, mit dem Wachstum. Mhm. Und das hat auch dem Gründer von 1,5 Grad geholfen, Philipp Schröder. Der ist kurz davor gestartet und er fährt einen etwas anderen Ansatz. Er verkauft die Solaranlagen und er kauft profitable Monteursbetriebe in Deutschland und auch international dazu und hat eben durch diese Übernahmestrategie auch ein rasend schnelles Wachstum geschafft. Und ja, soweit so solide, sag ich mal. Und dann kommen aber diese verhältnismäßig hohen Unternehmensbewertungen im Milliardenbereich eben auch dadurch zustande, dass die beiden Gründer noch ein Tech-Versprechen an ihre Investoren geleistet haben. Also die Vision ist viel größer als wir bauen irgendwie Solaranlagen auf Dächer und haben vielleicht noch eine Website. Die Idee ist, dass irgendwann echte Energiehändler, echte Energiekonzerne aus ihnen werden. Sie verkaufen Softwarelösungen mit den Solaranlagen mit. Die sollen dann die günstigsten Preise, Strompreise ermitteln, dann die Speicher vollladen, wenn der Strom billig ist, und überschüssigen Strom wieder ins Netz einspeisen, verkaufen und so weiter. Also ganz optimiertes Energiemanagement und ja, eine Art dezentraler Stromkonzern soll daraus mal werden.
Mhm. Nun ist ja das überhaupt nichts Schlimmes, sondern was Gutes, sich ein hohes Ziel zu setzen. Die Frage ist immer, wie viel Druck kommt daraus, ergibt sich daraus aus diesen hohen Zielen und wie gehen die Gründer, die Chefinnen und Chefs damit um und wie geben sie das in die Organisation weiter? An der Spitze der beiden Unternehmen, du hast sie gerade schon genannt, die Namen Mario Kohle bei Enpal und Philipp Schröder bei 1,5 Grad. Wir haben ja beide getroffen, also nicht ich, aber du und Jonas, dein Co-Autor. Was sind das für Menschen, was sind das für Typen?
Ja, also das ist wirklich ganz interessant, die Gründertypen, die man so trifft. Und Mario Kohle konnte ich jetzt zum zweiten Mal treffen. Er ist immer sehr betont freundlich, wobei wir gehört haben, dass der Ton im Management bei Enpal auch schon mal rauer ausfallen soll. Und in den Pressegesprächen, also ich finde, er wirkt jetzt nie wirklich tiefenentspannt. Er hat so seine paar Anekdoten, an denen er sich ja quasi festhält, die er immer wieder erzählt, dass er mal Streber war, dass sein Opa Fußballer in der DDR war. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, Öffentlichkeit ist nicht so seins. Er macht es eigentlich nicht so gerne und schickt lieber für die Kommunikation eben entweder seinen Kommunikationschef vor oder seinen sogenannten Chief Evangelist, der dann die Botschaften so auf LinkedIn verbreitet. Und Philipp Schröder, mit dem hat eben mein Kollege Jonas West gesprochen, der wirkt manchmal eher wie das Gegenteil. Ein Investor nennt ihn auch Showman. Er streitet sich offen mit Leuten aus der Branche bei LinkedIn und blockiert auch schon mal die ihm nicht passen oder löscht auch mal Kommentare. Der wirkt sehr extrovertiert und ja, was sie beide gemein haben, ist, dass sie als wahnsinnig gute Verkäufer gelten und so als waschechte Sales-Typen.
Also vordergründig zwei Firmen, die sozusagen Solaranlagen zu vermeintlich attraktiven Preisen verkaufen, installieren, aber dahinter eben haben die sich ein viel größeres Geschäftsmodell gegeben, setzen sich selbst und ihre Organisation unter Druck. Lass uns mal sortieren. Erst vielleicht Enpal, dann 1,5 Grad. Warum ist in dieser Situation jetzt vielleicht aus Privatkundenperspektive erstmal Wachsamkeit geboten?
Ja, also bei dem Mietmodell, das Enpal unter anderem anbietet, da muss man wirklich genau durchrechnen, lohnt sich das jetzt für mich und auf die persönlichen Faktoren achten. Ich weiß, es war so ein Punkt bei der Recherche, der mich frustriert hat, weil es total schwer ist, durch diese Kosten durchzusteigen. Und dann haben mir mehrere, also generell durch die Kosten für Solaranlagen, jetzt nicht nur bei Enpal, und dann haben mir da einige ja Geschäftsführer aus der Branche auch bestätigt, dass das eigentlich mit Absicht so intransparent gehalten wird, welche Kosten da auf einen zukommen. Also da müssen die Kunden auf jeden Fall wirklich genau hinschauen. Und dann geben die Unternehmen klar gegenüber ihren Investoren immer sehr hohe Wachstumsversprechen ab, die man dann erfüllen muss. Nun hatten sie eben durch die Energiekrise in Anführungsstrichen das Glück. Also das ist natürlich eine schlimme Entwicklung, die sich aber eben auf die Geschäfte positiv ausgewirkt hat, dass die Nachfrage explodiert ist. Und da sagten mir eben auch einige Quellen, die Kunden hätten gar keine Fragen mehr gestellt ab 2022. Die wollten einfach nur eine Anlage auf dem Dach. Das ging dann auch 23 noch ein bisschen so weiter. Da konnte man den Rückstau noch aus 22 abarbeiten. Hat sich dann aber eben auch wieder geändert. Der Markt hat ganz schön gedreht. Und dadurch entsteht natürlich nochmal viel Druck, das Wachstum zu halten, die Kunden zu sich zu ziehen. Und bei Enpal, ja, ist offensichtlich eine Ausprägung aus dieser krassen Sales-Orientierung eben auch, dass man ab und an mal auf zweifelhafte Vertriebsmethoden zurückgreift. Mhm. Also ein Beispiel ist so diese Eilmeldungs-Werbetaktik. Da werden auf Instagram etwa so Anzeigen ausgespielt, bei denen, sage ich mal, Leute, die nicht ganz genau hinschauen, dann doch das Gefühl haben, oh, hier geht es um echte Nachrichten. Dabei sind es Anzeigen. Oder die Deutsche Solarberatung, ein angeblich unabhängiges Vergleichsportal, das aber von Enpal betrieben wurde, also für Photovoltaikanlagen. Und das konnte man nur im Impressum sehen, dass es tatsächlich ein Enpal-Angebot war. Naja, und inzwischen gibt es sogar Gerichtsentscheidungen zu bestimmten Werbebehauptungen, die Enpal jetzt so nicht mehr aufstellen darf. Naja, und dann muss man sehen, dass es auch immer wieder Beschwerden über handwerkliche Probleme gibt, über Schäden und von Kunden, die dann sagen, sie hätten sich selbst um die Behebung kümmern müssen oder auch niemanden bei Enpal erreicht. Da sagt Enpal auf der anderen Seite, naja, die Schadensquote liege immer unter den Werten, die sie gegenüber ihren Investoren angegeben hätten. Also es ist nicht ganz leicht zu beurteilen, also wie groß dieses Maß jetzt eigentlich ist, auch weil da so Stellen wie die Handwerkskammer oder so auch keine Zahlen erfassen. Aber sie dürfen sich natürlich da nicht zu viele Probleme erlauben.
Aber das finde ich auch verwunderlich, wenn man einfach so von außen drauf schaut, dass da das gar nicht thematisiert wird. Das, was viele andere halt doch spüren, eigentlich ja alle, die damit zu tun haben, nämlich diesen Handwerkermangel, der zum Teil eben dafür sorgt, dass man sozusagen entweder gar keine Handwerker bekommt oder dann eben zum Teil auch mit schlechten Dienstleistungen zu kämpfen hat. Das ist aber schon auch so bei Enpal und 1,5 Grad, ne? So wie du sagtest, die haben das Problem auch.
Also klar, mit dem Handwerkermangel haben alle zu kämpfen. Enpal hat es für sich so gelöst, dass sie so eine Akademie gegründet haben, wo im Schnelldurchlauf Monteure ausgebildet werden. Also nicht zu verwechseln jetzt mit einer vollen Handwerkerausbildung, aber eben Leute, die die Anlagen auf die Dächer schrauben können. Theoretisch zumindest. Das dauert eben dann 2 Wochen. Und was aber das jetzt nicht löst, ist, dass wenn hinten raus es um die Wartung oder um tatsächlich mal einen Mangel oder sowas geht, da braucht man halt echtes Fachpersonal, Elektriker für Solaranlagen und so weiter. Und die fehlen halt überall. Und das ist natürlich echt ärgerlich, wenn man dann irgendwie so ein Ding auf dem Dach hat und dann eigentlich loslegen will. Aber ja, es kommt halt keiner, um meinetwegen den Mangel zu beseitigen. Aber wie gesagt, das Problem haben alle. Das löst die Akademie so auch nicht. Und 1,5 Grad hat gewissermaßen einen Vorteil dadurch, weil sie ja ganze Betriebe mit ausgebildeten Handwerkern dazu kaufen. Das heißt, sie haben Personal, das eben im Idealfall in dem Betrieb ja auch immer irgendwie den Bedarf mehr oder weniger abdecken kann.
Sozusagen, wenn man aber Zwischeninventur, Zwischenfazit zielt, die sind sehr stürmisch gewachsen und das flaut jetzt einerseits ab, andererseits zeigt sich so ein Problem wirklich im Kerngeschäft bei der Montage. Wozu führt das jetzt? Ganz wichtig ist ja immer für die Gründer und für Startups, dass sie die Investoren bei Laune haben. Sind die jetzt sauer, fangen die an zu zweifeln?
Nee, auf keinen Fall. Also das kann man, glaube ich, wirklich nicht so sagen, weil das Wachstum, Umsatzwachstum immer noch extrem gut ist. Also wenn wir mal draufschauen, jetzt in dieser Tech-Krise sind ja auch viele Firmen in den Portfolios der Investoren abgerauscht, zumindest für den Moment. Ganz große Abwertungen und diese Solarunternehmen sind teils fast wie so ein letzter Hoffnungsträger für wirklich große Rendite. Wenn wir mal schauen, also Enpal ist im Jahr 22, da haben sie 415 Millionen Euro Umsatz geschrieben und letztes Jahr waren es 900 Millionen Euro, also mehr als verdoppelt. Und 1,5 hat sich auch mehr als verdoppelt und ist von 206 Millionen auf 458 Millionen Euro Umsatz gewachsen. Also das sind Zahlen, da können andere Startups selbst in guten Zeiten auch nur von träumen. Was aber auch stimmt, ist, dass zum Beispiel Enpal wirklich auch gegensteuern musste, weil sie nicht so profitabel gewachsen sind, wie erhofft. Also das EBIT konnte man, also die operative Marge konnte längst nicht so gesteigert werden, wie es mal geplant war. Und die Kundenakquise war teils, also etwa im Juni letztes Jahr, 90% teurer als geplant. Enpal sagt, der Monat sei nicht repräsentativ gewesen. Aber Fakt ist, danach hat man sich halt auch angeschaut, wo können wir sparen, wo können wir auch Stellen streichen, damit das Ganze nicht aus dem Ruder läuft. Aber ja, immerhin wurde reagiert. Und ich denke, das liegt eben daran, dass sich viele in der Branche, nicht nur Enpal, verrechnet haben. Sie haben gedacht, diese boomende Nachfrage aus der Energiekrise heraus, die ist so das neue Normal. Ist ein bisschen vergleichbar wie mit Onlinehandel und Covid. Da haben auch alle gedacht, es geht immer so weiter. Das war dann auch nicht so. Die Energiepreise sind inzwischen ja auch wieder gesunken. Und ja, da wurden sicher auch teils Kapazitäten aufgebaut, die man am Ende nicht mehr so gebraucht hat.
Und wie steht es um den eigentlichen Clou des Geschäftsmodells, nämlich dann auch wirklich im Nachgang oder parallel diese Software zu verkaufen, um dann eben daraus noch Umsätze zu generieren? Wie ist da der Fortschritt?
Ja, also der eigentliche Clou, der ist noch mehr Wunsch als Realität. Also beide Firmen verkaufen ihre Wandboxen inzwischen schon mit, also für das Energiemanagement, dann ja im Zusammenhang mit der Solaranlage, die man auf dem Dach hat, die das Ganze intelligent aussteuern soll. Aber die Umsätze damit, da hatten wir mal Zahlen bei 1,5 Grad etwa gesehen. Also die Umsätze sind noch vergleichsweise sehr gering. Und ja, damit da die Fantasie, sage ich mal, wachsen kann, muss sich das sicherlich noch verändern. Aber ja, also mal sehen, wie sich das so entwickelt. Die für den Börsengang und so, dafür zu zeigen, wir sind jetzt hier ein echtes Tech-Unternehmen, würde ich sagen, das sehe ich jetzt noch nicht. Aber wir sind natürlich auch immer besonders skeptisch.
Und das, was du gerade schilderst, das trifft auf Philipp Schröder bei 1,5 Grad genauso zu. Da gibt es ja noch einen besonderen Aspekt.
Ja, also der Unterschied ist, dass Schröder so eine Box lizenziert hat von einer E.ON-Tochter, die es quasi schon gibt. Und bei Enpal haben sie eigene Software entwickelt. Also Schröder setzt quasi auf dieser Box auf, ist aber, wenn ich es richtig verstanden habe, der Meinung, ja, dass man da mit eigener Software darüber dann eben den wirklichen Unterschied machen kann. Ich würde sagen, er macht sich da eben auch abhängig von einem dritten Spieler. Ging dann natürlich schneller, als das Ganze selber zu entwickeln. Welche davon jetzt besser ist, das wird sich, denke ich, noch zeigen.
Wenn die das aber jetzt nicht schaffen, dieses Softwaregeschäft hochzufahren, dann bleibt's am Ende trotzdem absolut respektabel, was da aufgebaut wurde. Aber dann kann man das ja, wenn es irgendwann zum Verkauf kommen soll, wirklich nicht als Tech-Konzern beispielsweise an die Börse bringen, sondern dann sind es halt respektable, veritable Handwerksbetriebe. Bei allem Respekt, aber mehr eben dann nicht, oder?
Ja, das würde ich auch so sehen. Aber das ist natürlich nicht das Bild, was die Unternehmen selbst von sich haben oder wo sie hin möchten. Ich meine, diese Vision von so einem dezentralen Stromkonzern mit Speichern überall und irgendwie der Regelung nach, ja, je nachdem, wie viel Sonne und so weiter gerade da ist, es klingt ja auch toll, könnte man uns, denke ich, auch allen wünschen, dass es funktioniert. Aber in der Realität stehen dem natürlich auch einige Hindernisse entgegen. Einmal natürlich so die operative Performance jetzt von den Unternehmen, aber ja auch sehr viel politische Entscheidungen, die da mit reinspielen, die auch Kunden verunsichern und dann natürlich auch die ganze Infrastruktur, die da ist, die auch sehr zersplittert ist, sag ich mal, mit Netzbetreibern und allen möglichen Zählern, die man anmelden muss und so. Das ist auch alles nicht so einfach.
Du hattest eingangs geschildert, dass das Angebot von Endpal eben dann reizvoll sein könnte. Es ist wirklich ein bisschen opak und neblig, aber wenn man auch ein E-Auto hat und jetzt stockt ja das Wachstum des E-Auto-Absatzes, spielt das eine Rolle auch für das Geschäftsmodell, das ganz groß auszurollen, also nicht nur Solardächer oder Dächer mit Solaranlagen auszustatten, sondern auch, wie gesagt, diese Software für das Energiemanagement zu verkaufen. Ist das ein Faktor?
Also natürlich ist es ein Faktor, dass man eher über eine Solaranlage nachdenkt, wenn man auch ein E-Auto hat. Der Absatz wächst nach wie vor, er wächst halt etwas langsamer als noch im Vorjahr, aber es geht ja weiter. Und klar, vielleicht schaut man dann eher auch mal da in seine App rein, wann das E-Auto wie geladen ist. Und ja, ne, also ein bisschen eine Art Gamification, dass man sich wirklich dann auch damit beschäftigt. Mhm. Aber ja, wie groß da jetzt der Faktor ist und wie viele Kunden, die eine Photovoltaikanlage gekauft haben, auch ein E-Auto haben, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Mhm. Was ist deine Einschätzung jetzt nach dem du geschildert hast, in welcher Situation sich die beiden Unternehmen befinden, auch mit diesen besonderen Gründern an der Spitze. Wie wird es da weitergehen? Wovon wird es abhängen, ob es wirklich von einer respektablen Gründerstory zu einer wirklich nahezu spektakulären Geschichte und Entwicklung dieser beiden Startups kommen wird?
Ja, also ich denke bei Endpal einmal natürlich das Thema Qualität muss hochgehalten werden und diese Wachstumsprobleme oder die Kosten, die da letztes Jahr auch teils nach unseren Recherchen aus dem Ruder gelaufen sein sollen, die muss man in den Griff kriegen. Es sieht so aus, als hätte man da einiges gemacht. Wie die Zahlen dann dieses Jahr werden, muss man mal sehen. Und was sicher auch so ist, ist, dass sich unglaublich viel tut am Markt. Also man denkt über neue Angebote nach. Großhandel wurde da jetzt auch aufgebaut. Dann denkt man jetzt darüber nach, in die Herstellung zu gehen von Solarpanelen. Das wäre ja dann auch nochmal ein ganz neues Spiel. Und bei 1,5 Grad ist es so, worüber wir noch nicht gesprochen haben. Also Philipp Schröder will an die Börse. Endpal hat das wohl erstmal vertagt. Das heißt, er muss eben wirklich zeigen, auch mehr Softwareumsätze generieren zu können. Und bei ihm ist es auch sehr wichtig, dass er weitere Unternehmensbewertungssteigerungen erzielt, weil er die Betriebe, die er zukauft, nur zum Teil mit echtem Geld kauft und einen anderen Teil eben in Aktien vergibt und so natürlich auch das Versprechen an die Eigentümer der Betriebe, die er kauft, gibt. Wir können hier alle zusammen profitieren, wenn wir halt richtig gut wachsen und expandieren und eine tolle Unternehmenswertsteigerung halt hinkriegen. Das sollte natürlich auch gelingen, weil sonst könnte ich mir vorstellen, dass da ganz schön Streit in der Bude hochkommt, wenn das so nicht funktioniert. Weil ich meine, inzwischen, unser letzter Stand war 38 Zukäufe. Das sind natürlich eine ganz schön große Menge an Stakeholdern, die dann da auch eine Meinung haben.
Also das sind die Handwerksbetriebe, ne?
Genau.
Die sozusagen jetzt schon Aktionäre sind und hoffen, dass dann bei einem Börsengang sie reich werden.
Genau.
Interessant. Ich habe eine ganze Menge heute Morgen gelernt, schon wieder erneut. Vielen Dank, Christina.
Ja, danke, Sven.
Das war der Manager-Magazin-Podcast das Thema. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, was in der deutschen Tech- und Startup-Szene wirklich los ist, dann empfehle ich Ihnen wärmstens ein Abo unseres neuen kostenlosen Newsletters Tech Update. Dann sind Sie immer allerbestens informiert und lesen dort auch immer, was Christina und ihre Kolleginnen und Kollegen recherchieren. Sie Informationen darüber haben, wo es in der deutschen Wirtschaft, in deutschen Unternehmen vielleicht nicht so zugeht, wie man es uns glauben machen will, dann schreiben Sie mir bitte unter chefredaktion@manager-magazin.de. Wir beginnen dann gerne mit der Recherche und behandeln Ihre Mail natürlich hochvertraulich. Ja, für heute und hier bedanken sich bei Ihnen Christina Kiriasoglu, Sven Bergmann und Felix Klein, die diese Folge für Sie produziert haben. Und ich natürlich auch. Wir alle freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder hier bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.